Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Viele, die diese Worte lesen, stellen sich die Frage, was ist das für ein Zeichen, das an der Hand und an der Stirn gemacht wird? Vor allem ohne dieses Zeichen wird man weder verkaufen noch kaufen können. Zu verschiedenen Zeiten gab es verschiedene Theorien, was denn dieses Zeichen sein könnte. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Theorie, es seien einfache Pässe. In den 90er Jahren dachte man, es seien die Identifikationscodes. Als es dann biometrische Pässe gab, so sagten viele, dass in dem Moment, in dem man fotografiert wird, dem Menschen ein unsichtbarer Barcode auf die Stirn gezeichnet wird. Heute, zur Zeit der weltweiten Pandemie, glauben einige, dass die Impfung das Zeichen des Tieres sei. Dies begründen sie damit, dass das griechische Wort für Zeichen, Haragma, in der Antike ein Schlangenbiss bedeutete. Hierin sehen sie Parallelen von einem Schlangenbiss und einer Impfung, also die Spritze, und somit behaupten sie, dass die Impfung das Zeichen des Tieres ist. Aber die am meisten vertretene Theorie ist die Mikrochip-Implantation. Aber was ist nun das Malzeichen des Tieres? Hört zu. Das Malzeichen des Tieres, laut der Bibel, ist ein Kriterium, nach dem einige Menschen in das Fegefeuer, andere in das Himmelreich genommen werden. Lasst uns folgenden Text lesen. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das Buch Offenbarung sagt ganz deutlich, dass diejenigen, die das Malzeichen des Tieres annehmen, im Feuer landen. Und über die Geretteten wird gesagt: Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten, an ihrer Stirn und auf ihrer Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Also diejenigen, die das Zeichen nicht annehmen, werden im Himmelreich sein. Aber lasst uns folgende Frage beantworten. Sind alle Menschen, die sich nicht impfen lassen, gläubige Menschen? Sind alle diese Menschen Gerechte und folgen alle diese Menschen Jesus? Natürlich können nicht wir das beurteilen, aber viele Impfgegner sind offene Feinde Gottes. Und viele Christen, wenn sie über die Impfpflicht diskutieren, sind sie bereit, zu allen Mitteln zu greifen, um ihr Recht zu beweisen. Ich nenne euch ein Beispiel. Ein Prediger, der vor kurzem predigte, dass die Impfpflicht falsch sei, hat sich von seiner Frau getrennt, um mit seiner Liebhaberin durchzubrennen. Da stellt man sich die Frage, was ist eine größere Sünde, die Impfung oder Ehebruch? Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die sündigen, sich aber nicht impfen lassen, im Himmelreich sind. Die Bibel sagt: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher werden das Reich Gottes ererben. Versteht mich richtig. Ich bin gegen Mikrochips und auch gegen die Impfung. Aber zugleich bin ich auch gegen falsche Auslegung der Bibel. Deswegen haben wir dieses Video gemacht, um zwei Fragen zu beantworten. Was ist das Malzeichen des Tieres tatsächlich? Und welche Verbindung hat Covid-19 mit dem Malzeichen? Auf der Suche nach der Antwort auf diese Fragen wollen wir uns der Heiligen Schrift zuwenden. In der Bibel wird der Kampf zwischen Gott und Satan gezeigt. Satan mutmaßt sich immer das an, was eigentlich Gott gehört. Zum Beispiel, dem Allmächtigen betet das ganze Universum an. Genau dasselbe möchte auch Satan. Er sagte, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Er wünscht sich Anbetung wie Gott. Er möchte dieselbe Ehre und dieselbe Anbetung wie der Vater. Er sagt, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Und alle, die denselben Geist wie Satan haben, wollen Anbetung. Beachtet, dass im 13. Buch der Offenbarung genau das illustriert. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und betete das Tier an. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten, alle, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Fünfmal treffen wir im Buch Offenbarung das Wort Anbetung. Die Anbetung des Drachen, die Anbetung des Tieres und die Anbetung seines Bildes. Die Anbetungsfrage ist hier der Schlüssel, um das Zeichen zu verstehen. Am Anfang müssen wir verstehen, was genau Anbetung ist. In der Bibel müssen wir unterscheiden, dass Anbetung in der Bibel auch eine Ehrerweisung sein kann, wie zum Beispiel bei Abraham. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern. Abraham brachte durch diese Geste seinen Respekt zum Vorschein. Verschiedene biblische Helden haben sich genauso vor anderen Menschen verneigt, um Respekt zu zeigen. Zum Beispiel Josef hat sich vor Jakob, seinem Vater, verbeugt. Jakob selbst sich vor seinem Bruder. Eine religiöse Anbetung oder religiöse Verneigung ist dann etwas anderes. Da stellen wir uns auf die Knie vor Gott und beten ihn an. Interessant ist, dass religiöse Anbetung immer zusammen mit drei Fragen aufkommt. Und zwar, wen bete ich an, wie bete ich an und wann bete ich an? Um diese drei Fragen zu beantworten, lesen wir die 10 Gebote. Denn das erste und zweite Gebot beantwortet die Frage, wen bete ich an? Es steht, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Menschen sollten sich keine Götter ausdenken, keine Bildnisse machen und diese nicht anbeten. Das Objekt der religiösen Anbetung kann allein der einzige Gott sein, unser himmlischer Vater, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Die Antwort auf die zweite Frage finden wir im 3. Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. In unserer Bibelübersetzung ist es nicht ganz richtig übersetzt mit du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Richtiger wäre es zu sagen, du sollst den Namen deines Herrn nicht fälschlich tragen. Oder anders formuliert, du sollst nicht heucheln. Übrigens, Das hebräische Wort für Name Shem deutet immer auf einen Charakter oder auf ein Wesen desjenigen, der diesen Namen trägt, hin. Das heißt, wenn wir den Namen des Herrn tragen, so müssen wir seinen Charakter widerspiegeln und ihn nicht einfach anbeten, indem wir uns auf die Knie stellen. Auf die dritte Frage finden wir die Antwort im vierten Gebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Interessant ist, dass in dem Gebot selbst steht, woher dieses Gebot seinen Anfang nimmt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das heißt, dass Gott vom Zeitpunkt der Erschaffung unserer Erde diesen Tag ausgesondert hat, dass der Mensch genauso wie sein Schöpfer 6 Tage Arbeit hat und am 7. Tage sich ausruht und im Gespräch mit Gott bleibt. Natürlich müssen wir Gott jeden Tag anbeten, aber der Sabbat ist der heilige Tag, an dem wir alles Weltliche zurücklassen, um uns in Gott auszuruhen. Somit bekommen wir die Antwort auf die Frage, wann wir Gott anbeten sollen. Es ergibt sich also, dass wahre Anbetung erstens die Anbetung dem einzig wahren Gott und zweitens, dass die Anbetung das Widerspiegeln des Charakters Gottes ist und drittens, dass wir am Sabbattag in Ruhe und in Gemeinschaft mit Gott verbleiben. Es ist wichtig, dass wir unterstreichen, dass wahre Anbetung das Vorhandensein aller 3 Punkte beinhaltet. Wenn wir eins von ihnen nicht halten, so versündigen wir uns gegen das ganze Gesetz. Denn es steht, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Und jetzt lasst uns dieselbe Idee in der Offenbarung nochmal lesen. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen. Alle Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Das letzte Buch der Bibel ruft uns dazu auf, Gott anzubeten. Wen? Den einzig wahren Gott. Wie anzubeten? Indem wir seinen Charakter haben. Wann anzubeten? Am Sabbat, als besondere Zeit, von Gott ausgewählt, damit wir gleich unserem Schöpfer ruhen können und mit ihm in Gemeinschaft sein können. Wahre Kinder Gottes tun genau das, denn es steht, hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Genau gegen sie kämpft Satan, wie steht, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Wahre Anbetung, die ihren Ausdruck in den 10 Geboten findet, und durch das Leben der Heiligen offenbart wird, indem diese den einzigen wahren Gott anbeten, seinen Charakter haben und am Sabbattage ruhen und in Gemeinschaft mit Gott bleiben. Beachtet, dass in der Endzeit der Moment kommen wird, von dem wir lesen, danach sah ich 4 Engel stehen an den 4 Ecken der Erde. Die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen, vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, und rief mit großer Stimme zu den 4 Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Beim Lesen dieser Textstelle kommt einem die Frage auf, was ist das für ein Siegel und wie werden die Kinder Gottes versiegelt? Ich meine, wir verstehen natürlich, dass das kein Wachssiegel sein wird und auch kein Barcode. Aber was ist es? Lasst uns zuerst das Wort Stirn betrachten. An der Stirn befindet sich der Frontallappen des Gehirns. Das ist der Teil, wo der Charakter eines Menschen geformt, sein Intellekt und seine Willenskraft aufgearbeitet werden. Wenn der Mensch also Gott begegnet, so formt Gott einen Charakter ihm gleich, ein Ebenbild sozusagen, im Menschen, im Gehirn, also ein Siegel auf der Stirn. Übrigens, wie genau so ein Treffen, das den Charakter ändert, mit Gott stattfindet, erzählen wir euch im nächsten Video. Daher vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Also, der Allmächtige formt also einen Charakter in uns, der ihm gleich, wie von den 144.000 geschrieben steht. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Wir wissen, dass der Name auch Charakter bedeutet. Das heißt, die Anbetung der Gläubigen wird dadurch sein, dass sie seinen Charakter haben. Es steht, und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Alle, die im Himmelreich sein werden, werden die wichtigste Charakteristik besitzen. In ihrem Verstand wird der Charakter Gottes versiegelt sein. Aber diese Versiegelung muss geschehen, bevor die vier Winde der Zerstörung zu verwüsten beginnen. Lasst uns nun das Wort Siegel betrachten. Es steht, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Das Wort Siegel bedeutet eine Versiegelung von irgendetwas. Die Rede ist von der Versiegelung der Menschen, die in ihren Verstand Gott eingelassen haben und seinen Charakter offenbaren. Somit könnte man sagen, dass Gott auf seinen Kindern ein Siegel der Anerkennung setzt, weil er in ihnen ein Spiegelbild seines Charakters sieht. Andererseits ist dieses Siegel aber auch ein Schutz vor den Katastrophen, die die Welt in der Endzeit erwarten. Im Buch Offenbarung finden wir folgende Worte. Und es wurde ihnen gesagt, sie soll nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben, an ihren Stirnen. Viele Menschen sparen für den Black Friday. Andere sammeln sich Gold an. Wieder andere bauen sich Bunker und häufen sich Lebensmittel an. Aber in der Endzeit kann dich nur eines beschützen, und zwar das Siegel Gottes. Und dieses Siegel werden nur die haben, die den einzigen wahren Gott anbeten, die ihn anbetend seinen heiligen Charakter widerspiegeln und die in der Anbetung den heiligen Tag, den Sabbat, in Gemeinschaft mit Gott verbringen. Jetzt ist es Zeit zu sehen, wie Satan handelt. Er als Widersacher Gottes bietet den Menschen eine Alternative dieser drei Punkte. Erstens, die Anbetung des einzig wahren Gottes hat er durch die Anbetung von zwei, drei oder mehreren Göttern ausgetauscht und für besonders schlaue die Anbetung eines Gottes in drei Wesen. Zweitens, die Anbetung durch die Widerspiegelung Gottes Charakter, durch die Widerspiegelung seines eigenen Charakters. Und den Sabbat als Ruhetag durch einen beliebigen anderen Tag. Und jetzt lasst uns überlegen, welcher dieser drei Punkte ist für den Menschen am allerschwersten zu erfüllen. Человеку тяжелее всего воплотить в жизнь. Genau, das Zweite. Am schwierigsten ist es für uns, den Charakter Gottes zu offenbaren. Erinnert euch an die Pharisäer zu Zeiten Jesu. Sie haben an den einzigen wahren Gott geglaubt, da ihre Religion immer schon monotheistisch war. Außerdem waren sie eifrige Sabbathalter, so weit, dass es oft schon fanatisch wurde. Aber was ihren Charakter angeht, da hatten sie große Probleme. Sie haben versucht, heilig zu wirken, aber eigentlich waren sie nur Heuchler. Jesus sagte über sie: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller Totenbeine und voller Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Heute ist es nicht anders. Viele Gläubige sind und bleiben einfach nur Heuchler. Zum Beispiel für mich ist es paradox, wie einige Prediger immer über die Schwierigkeiten und über die Versuchungen gesprochen haben. Aber sobald sie selbst die Möglichkeit haben, sind sie auf der Suche nach einem besseren Leben nach Amerika ausgewandert. Was ist das, wenn nicht Heuchlerei? Satan wünscht sich im Menschen, seinen eigenen Charakter zu sehen. Aber vor dem zweiten Kommen, er wird es besonders stark machen, denn es steht: Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Bevor wir das Wort Zeichen betrachten, möchte ich etwas über diesen Ausdruck rechte Hand oder Stirn sagen. Denn im Hebräischen gibt es viele Ausdrücke wie mit Kopf und Hand oder Hand und Herz. Diese deuten auf die Gedanken der Menschen hin. Wie steht: Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Hier geht es nicht darum, dass man es tatsächlich auf die Hand binden sollte, sondern es geht hier darum, dass der Mensch seine Gedanken kontrollieren soll und sie im Lichte des Gesetzes analysieren soll und seine Taten demgemäß ausrichten soll. In den Psalmen lesen wir: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Jeder Mensch muss seine Gedanken und seine Taten im Lichte des Gesetzes analysieren. Die Bibel ruft dazu aus, dies andauernd zu tun. Eine andere interessante Textstelle finden wir in Hohelied: Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Spiegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft, unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Hier wird die Beziehung zweier Geliebter illustriert. Wieso möchte sie, dass er sie wie ein Siegel auf sein Herz legt und wie ein Siegel auf seinen Arm? Denn sie wünscht sich, dass ihr Geliebter andauernd an sie denkt und alles, was er tut, er für sie tut. Sie möchte, dass sein ganzes Leben auf ihr fokussiert ist. In diesen romantischen Worten finden wir das Abbild, wie Johannes in Offenbarung sagt: Und sie sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Johannes war ein Hebräer und er hat gedacht wie ein Hebräer und geschrieben wie ein Hebräer. Mit diesen Worten wollte er unterstreichen, dass vor dem Kommen Jesu Satan den Verstand der Menschen kontrollieren wird. Denn er wünscht sich, dass die Menschen denken und handeln genauso wie er, dass sie seinen Charakter haben. Und lasst uns nochmal Vers 17 lesen: Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Beachtet, dass das Zeichen hier klar definiert wird, denn es steht: wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres. Das stimmt überein mit dem, was in Kapitel 14 steht. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Und wenn der Name Charakter bedeutet, dann ist das Malzeichen also etwas, was auf den Charakter hindeutet. Übrigens, ein kleines Detail, das Wort Charagma ist sehr ähnlich dem Wort Charakter. Genau von diesem Wort ist das Wort Charakter abgeleitet. Im Neuen Testament finden wir das Wort Charakter einmal im Evangelium, im Zusammenhang mit Jesus. Im Hebräerbrief schreibt Paulus, er, Jesus Christus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Eine genauere Übersetzung wäre, er, Jesus Christus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Charakter seines Wesens. In anderen Worten hat Jesus mit seinem Leben den Charakter des Vaters offenbart. Aber im Buch Offenbarung wird nicht das Wort Charakter verwendet, sondern das Wort Name. Lasst uns einen interessanten Text ansehen, wo wir das Wort Charagma finden. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Was im Deutschen als durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht? Die Zusammensetzung im Deutschen Gedanken gemacht ist das Wort Charagma. In diesem Text könnte man das Wort Charagma übersetzen als geschaffene, erschaffene oder gemachte. Silber, Gold und Stein werden durch menschliche Kunst zu Götzen gemacht. So hat zum Beispiel dieser Apostel das Wort Charagma verwendet. Also sehen wir, dass das nichts mit Schlangenbissen oder Mikrochips zu tun hat. In der Offenbarung, wie wir in Kapitel 14 sehen können, steht das Wort Zeichen in der Nähe des Wortes Namen, wie zum Beispiel, wer das Zeichen seines Namens annimmt. Es wird also klar, dass Zeichen eng mit Charakter verbunden ist, in diesem Falle Satans Charakter. Außerdem kann das Wort Charagma auch als Abdruck oder Eindruck übersetzt werden. Was ist somit das Malzeichen des Tieres? Das ist der Geist Satans. Das ist der Abdruck seines Charakters, das sich im Verstand der Menschen verfestigt hat, sodass die Menschen beginnen, genauso wie er zu handeln. Denn die Anbetung des einzigen wahren Gottes mit der Anbetung zweier, dreier Götter getauscht wird. Wenn die Anbetung als Widerspiegelung Gottes Charakter ersetzt wird durch die Widerspiegelung des Charakters Satans, wenn die Anbetung durch den wahren Ruhetag vertauscht wird mit der Anbetung am Sonntag zum Beispiel. Der Mensch versteht oft nicht, dass er das Malzeichen des Tieres annimmt und somit Satan anbetet. Keiner wird den anderen zwingen, irgendwelche Götzen anzubeten, wie es früher war, sondern viele Christen werden es freiwillig tun und gar nicht erst merken, dass sie schon lange den Teufel anbieten. Das erinnert mich an Fische in einem Aquarium, die sich zusammentun und Pläne schmieden, um ja nicht gefangen zu werden durch Angeln, Netze oder andere Sachen. Und in dem Moment wissen sie gar nicht, dass sie schon längst gefangen sind, weil eine Illusion geschaffen wurde. Denn die Wände des Aquariums sind durchsichtig und der Boden ist geschmückt mit Steinen, Korallen. Und sie wissen nicht, dass sie in einer Illusion, in einer Lüge wohnen. Wie passiert das heute bei uns? Durch das Internet, durch Fernsehen wird der Mensch in eine lügenhafte Welt getaucht. Und sie merken gar nicht, wie Satan in ihnen seinen Charakter formt. Man muss den Menschen nicht dazu zwingen, sondern er wird sondern er gibt seinen Verstand freiwillig in die Hände von Satan. Darüber schreibt Apostel Paulus: Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht. Ich nenne euch ein Beispiel. Eine nette Christin hat während der Ukraine-Krise viel Fernsehen und Nachrichten geguckt, was im Land passiert. Nach einiger Zeit hat sie mir einen Brief geschrieben, in dem sie den Wunsch äußerte, alle Schuldigen doch einfach zu erschießen. Aber jemanden töten zu wollen, ist nicht der Charakter Gottes. Das ist der Geist Satans. Und jetzt beantwortet mir die Frage, wie konnte der Teufel in den Verstand dieser Frau eindringen? Durch das Fernsehen, durch die Massenmedien hat sich in ihren Frontallappen der Charakter Satans gefestigt. Wie geschrieben steht, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wenn ein Mensch den Fernsehen einschaltet, wenn er im Internet alles Mögliche ansieht, sogar einfach Nachrichten, so erlaubt er Satan, sein Siegel aufzusetzen. Und wenn sich dieses Siegel in den Menschen gefestigt hat, dann werden Gesetze erlassen werden, aufgrund welcher die Kinder Gottes weder kaufen noch verkaufen können. Aber die Mehrheit der Menschen wird das gar nicht erst bemerken, weil in ihnen sich der Charakter des Teufels schon gefestigt hat. Vielleicht bleiben diese Menschen Gläubige, vielleicht werden sie sogar den Sabbat heiligen, aber trotz alledem werden sie den Charakter des Lügners haben, denn das Internet und das Fernsehen werden ihre Sache getan haben. Aber was hat damit Covid zu tun? Die Sache ist, dass Covid eine Angelegenheit ist, die die Aufmerksamkeit vieler Menschen zu den Massenmedien zieht. Über was unterhält man sich in sozialen Netzwerken? Es wird diskutiert, gestritten über die Frage der Impfpflicht. Und oft bemerken sie gar nicht, wie in ihnen sich der Geist des Teufels offenbart. Wie Jesus einst sagte, und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und wenn wir genauer hinsehen und genau zuhören, so erkennen wir, dass die Mehrheit der Gläubigen jetzt schon das Malzeichen des Tieres haben. Denn oft handeln sie wie das Tier in Offenbarung. Macht euch Gedanken über euer Leben. Werdet nicht auch ihr durch Massenmedien beeinflusst? Werdet nicht auch ihr Sklaven dieser Illusion, die Satan uns aufzwingt? Versucht nicht auch er in euch, seinen Charakter zu festigen. Überlegt euch, was ihr euch ansieht und was ihr hört. Überlegt euch, wen ihr anbetet in eurem Leben, Gott oder Satan. Denn so sagt das Wort Gottes. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Amen.